Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, hallo liebe Messebesucher. Ich hoffe, Sie sind heute alle gut aufs Messegelände gekommen. Ich finde ja, es ist allerbestes Lesewetter und ich hoffe, Sie finden viele neue Anregungen für Bücher zum Lesen. Mein Name ist Helga Blümlein und ich begrüße euch und Sie sehr herzlich im Namen des Oetinger Verlags zu unserer Veranstaltung mit Andreas Götz aus seinem neuen Buch Bad Boys and so muss ich's halten, Little Bitches, kleine Sünden. Andreas Götz lebt in Süddeutschland, er ist ein echtes Multitalent, er arbeitet als freier Autor für den Rundfunk, er ist Übersetzer, Journalist und Buchautor. Seine Thriller wie Stirb leise, mein Engel oder Morgen sind wir tot sind echte Page-Turner und Hochspannung von der ersten bis zur letzten Seite. Heute hat er sein neues Buch mitgebracht zur Leipziger Messe. Herzlich willkommen, Andreas Götz, schön, dass Sie da sind.
Hallo. Hallo, schön, dass ihr alle da seid, freut mich.
Ja, Andreas Götz, wenn Sie sich vorstellen, eines Ihrer Bücher wird verfilmt und Sie dürften darin eine Rolle übernehmen, was wären Sie denn gerne, der Bösewicht oder jemand von den Guten?
Der Bösewicht ist ja eigentlich immer die interessanteste Figur. Also da kann man so richtig aus dem Vollen schöpfen und mal so richtig all das tun, was man sich normalerweise im Leben nicht erlaubt und auch nicht erlauben sollte. Also ich fürchte, ich wäre wahrscheinlich lieber der Bösewicht.
Genau. Sind es auch die Figuren, die Ihnen beim Schreiben den meisten Spaß machen?
Ja, natürlich, klar. Da kann man sich dann wirklich eben mal von einer Seite ausleben, die man sonst besser kontrolliert.
Ja. Gibt es denn eine Figur jetzt in dem neuen Buch oder in einem Ihrer anderen Titel, die Ihnen ähnlich ist? Haben Sie sich da selbst mit reingeschrieben?
Ja, ich bin natürlich in allen Figuren drin. Also in jeder der Figuren ist ein anderer Anteil. Für Leute, die mich so kennen, die würden wahrscheinlich sagen, dass ich am ehesten bin wie Finn. Also auch eher ein etwas introvertierterer Mensch. Und ich wäre aber gern wie Leon, der total gechillt ist. Ich wäre auch gern wie Elif. Die ist ein Mädchen, das sehr extrem ist, sich auslebt. Und dann natürlich Lissy, die Träumerin. Das ist mein träumerischer Anteil. Also ich bin eigentlich alle vier.
Genau. Wer im Publikum kennt denn vielleicht den ersten oder auch schon den zweiten Band der Reihe? Einmal Finger hoch. Ja, einige ganz wenige Fans sind schon hier. Sie haben ja schon mal angefangen zu beschreiben. Wer sind denn diese Bad Boys and Little Bitches?
Also der Name klingt ein bisschen böse, als insbesondere die Bitches. Da kann man sich schon denken, okay, das ist jetzt eigentlich nicht so nett. Aber die nennen sich selbst so. Sie nennen sich in ihrer WhatsApp-Gruppe so und der Titel ist natürlich ironisch zu verstehen. Es ist eine Gruppe von vier jungen Leuten, beste Freunde seit Kindertagen, die immer zusammenhalten. Sie sind nicht immer einer Meinung. Es gibt natürlich auch Knatsch und alles Mögliche, aber wenn es darauf ankommt, halten sie natürlich zusammen.
Ja, ich würde sagen, wir fangen an mit der Lesung. Wo steigen Sie in die Geschichte ein?
Ich steige relativ am Anfang, nicht ganz am Anfang ein. Ich steige, hier schließt sich ein Kreis mit dem Bösewicht ein. Und dazu sage ich vorher noch ein paar Sachen.
Ganz genau. Ja, ganz viel Spaß und gute Unterhaltung.
Also ich muss zwei Sachen vorweg schicken. Es sind ja zwei Bücher. Im ersten Buch kommt ein Mädchen dazu, die Gruppe so ein bisschen aufzumischen versucht. Das ist die Vanessa. Ich sage das jetzt auch, weil der Name immer wieder mal ein bisschen vorkommt. Man kann die Bücher aber auch einzeln lesen. Also alles, was man aus dem ersten wissen muss für das zweite, das wird nochmal erklärt. Aber ich empfehle natürlich trotzdem, alle beiden Bücher zu lesen. Das ist klar. Also im ersten Band taucht die Vanessa auf und will die Gruppe aufmischen. Und sie hat einen Helfer. Das ist der Conny. Der Conny ist so ein Außenseiter, ein bisschen ein Nerd, der will mit den anderen Leuten eigentlich nichts zu tun haben. Und das ist der Bösewicht in diesem zweiten Band. Der tritt jetzt auf, hier die Gruppe zu sprengen Und er macht es, indem er versucht, die Gruppe von innen zu sprengen. Also er hat eine ganz eigene Strategie. Was ich jetzt lese, zeigt eben den Conny so ein bisschen in seiner Situation. Seine Eltern sind getrennt. Er ist der Sohn des Hausmeisters an der Schule. Er wohnt dadurch quasi in der Schule, also in einer Hausmeisterwohnung, die an die Schule angeschlossen ist. Und wie gesagt, seine Eltern sind getrennt und seine Mutter ist seit kurzem wieder so ein bisschen in sein Leben getreten. Er hat sie jetzt getroffen zum Mittagessen und jetzt kommt er nach Hause zum Vater. Mit schweren Tüten bepackt kam Conny nach Hause. Sein Vater schien ihn erwartet zu haben, denn er trat im gleichen Moment in den Flur und sah ihn verächtlich an. Das Mittagessen mit deiner Mutter war anscheinend erfolgreich, sagte er sarkastisch. Was ist da drin? Klamotten, antwortete Conny und verschwand in seinem Zimmer. Dort schob er den ganzen Kram unter das Bett, ohne ihn sich anzusehen. Er wollte gar nicht wissen, wie sich seine Mutter ein anderes Outfit für ihn vorstellte. Er hörte die Schritte seines Vaters im Flur. Sie endeten vor seinem Zimmer. Aber ihm fehlte wohl der Mut, anzuklopfen. Nach einigen Sekunden entfernten sich die Schritte wieder. Es war für ihn sicher schwer zu ertragen, dass sich seine Ex auf Umwegen wieder in sein Leben mischte. Und das war auch der Grund, warum Conny sich überhaupt mit ihr traf. Als sie ihn verlassen hatte, hatte sein Vater nichts getan, um die Familie zusammenzuhalten. Und danach hat er sich bloß im Selbstmitleid gesuhlt und Conny spüren lassen, dass er ihm die Schuld dafür gab. Wir waren beide noch viel zu jung für ein Kind, hatte er ihn einmal zu Tante Elli sagen hören. Es wäre anders gelaufen, wenn wir mehr Zeit für uns gehabt hätten. Ziemlich gefrustet von diesem bescheuerten Tag setzte Conny sich an seinen Laptop und öffnete sein Tagebuch. Der Cursor blinkte auffordernd auf einer neuen leeren Seite. Seine Eltern hielten ihn wahrscheinlich für einen totalen Loser, trotz seiner guten Noten in der Schule. Das machte ihn in ihren Augen nur noch mehr zu einem Nerd, einem Freak. Und deshalb schämten sie sich für ihn. Gut so. Wahrscheinlich glaubten sie, dass er ihnen die Schuld für sein Leben als Außenseiter gab und sie deshalb hasste. Doch er hasste sie nicht. Sie nervten ihn bloß unendlich. Unfreiwillig hatten sie ihm die wichtigsten Lektionen über das Leben beigebracht und dafür hätte er ihnen eigentlich dankbar sein müssen. Was er allerdings auch wieder nicht war. Er verachtete sie, so wie er alle Menschen verachtete. Oder zumindest die meisten von ihnen. Vanessa hat er nicht verachtet, eher bemitleidet. Oder vielleicht doch geliebt? Nein, das sicher nicht. Ihr Wunsch nach Rache an denen, von denen sie sich zurückgesetzt fühlte, war ihm einerseits lächerlich erschienen. Andererseits hat er ihm aber auch imponiert, weil sie keinerlei moralische Skrupel kannte. Sie machte vielleicht anderen was vor, aber zu sich war sie vollkommen ehrlich. Und sie machte keine Kompromisse. Nur um zu sehen, wie weit sie gehen würde, hatte er sie unterstützt. Möglicherweise hatte er auch ein kleines bisschen gehofft, dass sie die Sinnlosigkeit ihrer Rache einsehen würde. Und dann hätte sie vielleicht begriffen, was er längst wusste. Derjenige, der nichts von Menschen erwartet, kann auch nicht enttäuscht werden. Eine Erkenntnis, die ihn frei gemacht hatte. Seitdem betrachtete er Menschen nur noch wie ein Insektenforscher die Fliege unter seinem Mikroskop. Als Forschungsobjekte waren sie interessant, aber ohne weitere Bedeutung für ihn und sein Leben. Er schloss sein Tagebuch wieder und klickte einen Ordner an, der eine Vielzahl von Dateien enthielt, benannt mit Namen von Schülern und sogar einigen Lehrern. 4 davon öffnete er. Sie hießen Elif Faisioglu, Finn Elas, Leon Wittner, Lissi Thiele. Darin hatte er über die letzten Jahre, besonders aber über die letzten Wochen, alles gesammelt, was er beobachtet hatte, was ihm an ihnen aufgefallen war und was er für interessant hielt. Niemanden hat er so genau erforscht wie diese vier. Wahrscheinlich kannte er sie inzwischen besser als sie sich selbst. Was er plante, war ein Experiment, das ihnen beweisen sollte, was er schon längst wusste, dass ihre Freundschaft nur Einbildung war, weil in Wahrheit jeder, wenn es darauf ankam, den eigenen Nutzen vor den der anderen stellte. Das ist jetzt also der Conny. Der ist für sein Alter ein sehr philosophisch geschulter Mensch, wie man sieht. Also er hat sich sehr viele Gedanken über das Leben gemacht und er ist aber, wie man sagen müsste, wohl nicht zu den richtigen Schlüssen gekommen. Trotzdem zieht er das alles durch. Er hat was er sich vorgenommen hat, ist, jeden von diesen Vieren vor eine moralische Entscheidung zu stellen. Und er macht es dann eben auch bei Lizzie. Er macht sich so ein bisschen an sie heran. Und er hat ja sowieso eine etwas besondere Beziehung zu ihr. Er schreibt ihr eine SMS, dass er sie dringend braucht. Und Lizzie ist ja so ein Charakter, sie war schon immer ein bisschen vorsichtig, ist jetzt ein bisschen unvorsichtiger und mutiger geworden und weiß natürlich, der Conny, der ist nicht ganz ohne, da muss man aufpassen. Aber das ist natürlich auch etwas, was sie so ein bisschen reizt. Und deshalb geht sie hin zu dem Treffen, das er ihr vorschlägt. Lizzie wurde vom Gebrüll eines Laubbläsers empfangen. Conny fegte damit die ersten Blätter vom Hof, die aus den noch grünen Bäumen fielen und den Herbst mit jedem Tag deutlicher ankündigten. Als er sie bemerkte, schaltete er das Gerät aus und zog die Ohrenschützer ab, legte beides beiseite und kam zu ihr. »Toll, dass du hier bist«, sagte er. Er schien sich wirklich zu freuen. »Was liegt an?«, wollte sie wissen. »Dazu müssen wir in die Schule.« »Dürfen wir das denn?« »Wer lange fragt?« Conny lachte. »Mein Alter ist nicht da und ich habe die Schlüssel.« Auf dem Weg nach drinnen wollte er wissen, »Weiß jemand, dass du hier bist?« »Nur meine Mutter«, log Lizzie. »Warum?« »Die Sache ist ein bisschen delikat und ich will...« »Naja, ich hoffe, es bleibt unter uns«, sagte der Axtmörder zu seinem Opfer, dachte Lizzie. Zum Glück hatte sie daran gedacht, ihr Pfefferspray einzustecken. Sie folgte Conny durch die leere Schule in einen Flur, an dessen Ende sich eine Abstellkammer befand, die er aufschloss. »Warte hier«, sagte er und verschwand nach drinnen. Die Tür blieb einen Spalt offen. Was hatte er vor? Oder zog er einfach nur eine Show ab? Sie fragte sich, ob Conny überhaupt schon mal mit einem Mädchen alleine gewesen war. Vielleicht mit Vanessa? Irgendwas musste sie ihm für seine Mithilfe geboten haben. Lizzie trat näher an die Tür heran, hörte Conny atmen, so als strenge er sich bei etwas an. Als sie noch einen weiteren Schritt machte und durch den Spalt lugte, erblickte sie Vanessas riesenhaftes Foto. Es stand auf einer ausgemusterten Schulbank und wirkte wie ein Altarbild. Nur die Kerze und der Weihrauch fehlten. Da öffnete sich die Tür und Conny kam heraus. »Was sagst du dazu?«, fragte er. »Wow«, dachte Lizzie nur und betrachtete ihn von oben bis unten. Er hatte sich in der Abstellkammer umgezogen, trug jetzt eine verwaschene Jeans, ein weißes T-Shirt, eine schwarze Lederjacke und schwere Boots. Alles teure Markenklamotten. Ihm war anzusehen, wie unwohl er sich in dem Outfit fühlte. »Sieht total bescheuert aus, oder?«, sagte er. »Nee«, widersprach Lizzie, »überhaupt nicht. Nur sehr ungewohnt. Und irgendwas passt noch nicht.« Sie wusste auch, was es war und verwuschelte seine allzu brav gekämmten Haare. »So muss das aussehen, obwohl ein anderer Schnitt angebracht wäre.« »Dann findest du es nicht total daneben?« »Überhaupt nicht. Sieht cool aus, echt. Mach mal so.« Sie stellte sich breitbeinig hin, stemmte die Daumen in die Gürtelschlaufen ihrer Jeans und schob das Becken vor. Conny machte es nach und setzte dazu ein Pokerface auf. Lizzie lachte. So rockst du jedes Bikertreffen. Connys Pokerface zeigte Risse, bis er schließlich breit lächelte. Steht ihm echt gut, das Lächeln, dachte Lissy. Und die Klamotten sind auch nicht schlecht. Nerdige Schale, cooler Kern. Traf das auf ihn zu? Du darfst aber keinem was von dem hier erzählen, sagte Conny plötzlich und wies dabei auf sein Outfit. Sonst lacht die ganze Schule über mich. Sie hob die Schwurhand. Von mir erfährt keiner ein Sterbenswort. Versprochen. Aber wenn du die Sachen behältst, musst du sie irgendwann auch tragen. Und dann wird dich zwangsläufig jemand so sehen. Das ist sozusagen die Idee hinter einem Outfit. Ja, ja, verarsch mich nur. Ich bin noch am Überlegen. Lissy trat nun in die Abstellkammer vor Vanessas Foto. Conny stellte sich hinter sie. Der Ledergeruch seiner Jacke und der Boots stach ihr in dem kleinen Raum in die Nase. Was passiert eigentlich mit dem Bild, wollte sie wissen. Es bleibt hier, bis es irgendwann jemand in den Müll wirft. Willst du es haben? Bloß nicht. Aber du vielleicht? Sie hörte Conny schwer atmen. Ich weiß, ich habe abgestritten, dass ich Vanessa geholfen habe, weil ich in sie verliebt war. Vielleicht ist doch was dran. Sie hat uns alle manipuliert, auf die eine oder andere Weise. Darin war sie gut. Ihn so dicht hinter sich zu spüren, verursachte bei Lissy ein Kribbeln unter der Bauchdecke. Sie wagte nicht, sich umzudrehen, um die Spannung, die sich inzwischen aufbaute, nicht noch zu vergrößern. Was ich zu dir gesagt habe, begann er, dass du gefühllos bist, das nehme ich zurück. Ich war wütend auf euch und auf mich selbst. Heute bin ich nur noch auf mich wütend, weil ich mich so missbrauchen lassen habe. Du warst zu Recht wütend auf uns, Lissy räusperte sich. Auf mich vor allem. Ich habe mich über dich lustig gemacht, das war gemein. Kommt nicht wieder vor. Schon okay, vergessen wir es einfach. Er entfernte sich ein paar Schritte von ihr und sagte, würdest du jetzt bitte rausgehen? Ich möchte mich umziehen und würde dich ungern mit den kleinen Entchen auf meiner Unterhose schockieren. Lissy fuhr herum. Wie bitte? Du hast was auf deiner Unterhose? Sorry, aber ich gehe garantiert nicht weg. Das muss ich unbedingt sehen. War doch bloß ein Gag, also raus hier. Lachend verließ Lissy die Kammer. Jetzt war Conny also auch noch witzig. Wenn er so weitermachte, würde er sich bald nicht mehr retten können vor Verehrerinnen. Selbst als er wenig später wieder in seinen unscheinbaren Klamotten auf den Flur trat, sah Lissy ihn anders als je zuvor. Ich wende mich jetzt besser wieder meinem Laubbläser zu, sagte er, sonst flippt mein Alter nachher aus. Schade, dachte Lissy. Sie wäre gerne noch geblieben. Gemeinsam gingen sie runter in den Hof. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass du kommst, sagte er. Ich war schon überrascht, dass du überhaupt geantwortet hast. War echt toll von dir. Gerne wieder. Dann mach's gut. Du auch. Ein letztes, etwas unsicheres Lächeln, dann wandte Lissy sich um und ging davon. Nach ein paar Schritten rief Conny ihr hinterher, warte, eines noch. Als sie sich umdrehte, war er ihr schon nachgekommen und stand vor ihr. Ich weiß, was zwischen dir und Wegmann läuft, sagte er ohne Vorwarnung. Der unscheinbare Satz schlug ein wie ein Fausthieb aus dem Nichts. Lissy war so perplex, dass sie völlig sprachlos war. Sie schaffte es nicht einmal, alles abzustreiten. Wieso sagte er das? Was war die Botschaft dahinter? Viel zu spät stammelte sie, ich weiß nicht, was du meinst. Er lächelte fein. Keine Sorge, ich verrate euch nicht. Also wir haben gesehen, die Lissy hat ein Geheimnis mit einem gewissen Herrn Wegmann, Steffen Wegmann. Das ist ihr Lehrer. Sie hat eine Liebesaffäre mit ihrem Lehrer, der verheiratet ist und eben auch ihr Lehrer ist. Also auch sie hat ihn auch im Unterricht. Wie viel Zeit haben wir noch? Und sie, es geht noch. Wir sehen jetzt, gehen jetzt etwas weiter in der Handlung und sehen jetzt die Folge dessen, dass anscheinend jemand weiß, also nicht nur anscheinend, sondern ganz sicher jemand weiß, dass es hier eine Affäre gibt. Lissy hatte sich schon bettfertig gemacht, als sie eine SMS erhielt. Von Steffen. Endlich. Sofort war sie wieder hellwach. Muss dich sehen. Sofort. Kannst du dich wegschleichen? Sitze im Auto in deiner Straße vor der Hausnummer 32. Die 32, das war von Meyerhoffs. Riesenhecke, durch die man vom Haus aus nicht auf die Straße sehen konnte. Sehr klug. Komme, schrieb Lissy zurück. Eilig sprang sie in ihre Jeans, zog sich das erstbeste Sweatshirt über und schlüpfte in eine dünne Jacke. Die Sneakers in der Hand schlich sie nach unten. Es war erst 11 Uhr, doch schon völlig still im Haus. Ihre Eltern gingen sehr früh schlafen, für ihren kleinen Bruder war der Tag spätestens um 8:30 vorbei. Als sie vor das Haus kam, ging automatisch das Licht an. Das passierte dauernd, weil hier jede Menge Katzen rumschlichen. Sie zog die Sneakers an, huschte auf die Straße und lief hinab zur Nummer 32. Sie wagte es kaum, sich vorzustellen, warum Steffen um diese Zeit bei ihr auftauchte. Die Straße vor Lissy lag im orangefarbenen Schein der Laternen. Sie erkannte Steffens Auto schon von Weitem. Aus dem Seitenfenster auf der Fahrerseite stieg Zigarettenrauch. Sie klopfte erst an die Scheibe, dann stieg sie ein. Ihr Herz schlug so heftig, dass sie es noch in den Haarspitzen spürte. »Hey«, sagte sie nur, ziemlich außer Atem. Er wandte kaum den Kopf, warf ihr nur einen flüchtigen Blick zu und antwortete mit einem Nicken. Kein Kuss, keine Berührung. »Was ist los?« Er schnippte die Zigarette auf die Straße. »Die Hölle ist los.« Er griff hinter sich auf den Rücksitz und holte seinen Laptop hervor. Sie konnte erkennen, dass er einen Film startete, und als er das Display in ihre Richtung drehte, starrte sie mit riesengroßen Augen und offenem Mund auf das, was sie sah. Sie und er in der Datsche, sein Kopf an ihrer Schulter, ihre Finger in seinem Haar. Was sich so wunderbar angefühlt hatte, wirkte jetzt befremdend, ja peinlich auf sie. Sie wandte den Blick ab. Das Ende musst du dir ansehen, sagte Steffen. Lissy schaute also tapfer bis zum Schluss zu und las dann: Lassen Sie die Finger von Lissy. Steffen drückte auf Pause, sodass die Worte auf dem Display einfroren. Erwischt, dachte sie. Scheiße. Wie war das möglich? Sie waren übervorsichtig gewesen und doch nicht vorsichtig genug, wie es nun schien. Jemand hatte sie beobachtet, sogar gefilmt. Jemand wusste Bescheid. Und dieser Jemand hatte etwas dagegen, dass sie mit Steffen zusammen war. Conny, dachte sie sofort. Offenbar war es kein Bluff gewesen. Wahrscheinlich wusste er schon lange, was lief. Doch wieso diese Aktion? Wieso schickte er das Video nicht an Eltern und Schule? Oder kam das als nächstes? Das war's, sagte Steffen, den Blick nach vorne gerichtet. Ich bin erledigt. Familie, Beruf, alles futsch. So eine verdammte Scheiße. Er wandte sich ihr zu, sah sie aus feuchten Augen an, flüsterte: Und dich verliere ich auch. Ich weiß vielleicht, woher das Video kommt, sagte sie kleinlaut. Er horchte auf. Was? Von wem? Seine Miene veränderte sich schlagartig. Er schöpfte Hoffnung. Zugleich erwachte sein Zorn. Ich bin nicht 100%ig sicher, sagte sie, aber zu 80%. Wer ist es? Drängte er. Sollte sie ihm den Namen nennen? Was würde er tun? Ausrasten? Du hast jemanden von uns erzählt, oder? Elif, es ist Elif. Na klar, die beste Freundin. Es ist nicht Elif, widersprach Lissy mit fester Stimme. Und nein, ich habe keinem was von uns erzählt. Dann sag mir, wer es ist. Es ist... Sie zögerte und sagte schließlich doch, ich glaube, dass es Conny ist. Conny? Welcher Conny? Der Sohn vom Hausmeister. Die Stille, in der Steffen den Namen in sich einsinken ließ, missfiel Lissy. Genau wie die Art, in der er danach mit beiden Händen fest das Lenkrad umfasste, so als erwürge er jemanden. Dieser kleine Scheißkerl, ja, zu dem wird sowas passen. Wie kommst du auf ihn? Ist er in dich verknallt? Der ist in niemanden verknallt, der ist einfach nur schräg drauf. Er hat mal so eine komische Bemerkung gemacht, drum komme ich auf ihn. Steffens Niedergeschlagenheit hatte sich nun, da er zumindest eine winzige Chance erblickte, in nervöse Aufgeregtheit verwandelt. Und wenn er doch in dich verliebt ist, dann könntest du ihn vielleicht dazu bringen, dass er die Klappe hält. Ich rede mit ihm. Sie wunderte sich selbst, wie ruhig sie war. Vielleicht, weil Conny ihr versprochen hatte, dass er niemandem etwas sagen würde? Aus einem unerfindlichen Grund glaubte sie ihm das. Super, sagte Steffen indes und atmete hörbar aus. Du bist ein Goldschatz, du kriegst das hin. Du wickelst ihn einfach um den Finger, so wie du mich um den Finger gewickelt hast. Er wandte ihr sein Gesicht zu, sah sie auf eine Art an, die ihr ein heftiges Kribbeln unter der Bauchdecke verursachte, legte seine Hand an ihre Wange und fuhr mit dem Daumen über ihre Lippe. Ich war so blind, sagte er, den goldenen Glanz der Straßenlaterne in den Augen. Du bist was ganz Besonderes und ich hab's nicht gemerkt. Ich hätte von Anfang an auf dich setzen sollen, statt auf Vanessa reinzufallen. Hättest du mal, dachte Lissy stolz, während sie seinen Daumen zwischen ihre Zähne nahm und sanft zubiss. Die Frage ist, kommt das Video wirklich von Conny? Ich kann so viel verraten, ganz so einfach ist es nicht. Vielen Dank.
Ja, ich noch mal. Jetzt ist der Ton da. Ja, ganz herzlichen Dank, Andreas Götz. Das habe ich mir gedacht, dass Sie an so einer ganz spannenden Stelle aufhören zu lesen. Und ich weiß nicht, ob Sie merken, die Geschichte fängt ja so ein bisschen harmlos an und steigert sich dann immer mehr. Man kriegt schon so ein bisschen Gänsehaut und spürt einfach, da passiert noch eine ganze Menge. Toll. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Ich weiß nicht, gibt es Fragen aus dem Publikum? Weil Sie haben ja auch nicht jeden Tag die Gelegenheit, einen Autor zu treffen und ihn zu fragen. Wenn jemand etwas wissen möchte zum Buch, zum Andreas Götz, zum Bücherschreiben, dann soll er sich gerne melden. Ich komme dann mit dem Mikro rum, dass alle gut gehört werden. Traut sich jemand? Die erste Frage ist immer die allerschwierigste. Ja, ansonsten. Ich habe eine ganze Menge Fragen noch an Sie. Dann darf ich jetzt, ne?
Ja, nur zu.
Andreas Götz, wenn Sie anfangen zu schreiben, kennen Sie dann das Ende Ihrer Bücher? Wie arbeiten Sie?
Ich kenne ein Ende. Ob es dann tatsächlich das Ende des Buches dann auch so sein wird, das stellt sich dann schon im Schreiben heraus. Also in der Regel ist es schon so, dass ich eine Vorstellung habe, wo es hingeht. In der Regel bleibt es auch dann so, aber es kann schon mal passieren, dass sich das Ende irgendwie nochmal verändert, weil sich die Figuren so verändern. Also es kommt ja alles aus den Figuren und wenn die mal zu leben anfangen, dann machen die auch so ein bisschen, was sie wollen. Und da muss man dann halt als Autor hinterher hecheln.
Genau, also sie müssen dann die Figuren irgendwann wieder einfangen, dass die Geschichte zusammenpasst. Genau. Sie sind ja ein sehr genauer Beobachter. Wie recherchieren Sie für Ihre Bücher? Waren Sie jetzt für die Bad Boys und Little Bitches irgendwo in der Schule? Haben sich mit Schülern getroffen, das ein bisschen beobachtet?
Nicht jetzt in diesem Sinne, dass ich wirklich jetzt gezielt irgendwo hingehe und die Jugendlichen oder wen auch immer beobachte. Also in so einem Fall, ich habe viele Geschwister, die haben viele Kinder zum Glück, im Gegensatz zu mir, muss ich leider bekennen. Und dadurch habe ich eigentlich immer schon mich mit jungen Leuten, war ich immer schon von jungen Leuten verschiedensten Alters eigentlich umgeben. Und ich bin halt eben schon ein aufmerksamer Beobachter. Also wenn ich irgendwo im Zug sitze oder in der Stadt irgendwo mich bewege, ist jetzt nicht so, dass ich fremde Gespräche belausche. Also so weit geht es nicht. Aber so ein bisschen kriegt man natürlich schon mit, ja, wie verhalten die sich? Also es läuft ja viel über so Verhaltensweisen, über Redensarten, wie sprechen die Menschen miteinander. Das ist generell, das gilt nicht nur für Jugendliche. Das ist generell wichtig, dass man einfach als Autor die Antennen aufspannt.
So, und jetzt sehe ich gerade, da ist eine Frage noch. Vielleicht sagst du einfach mal deinen Namen, wie du heißt.
Tara. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, das Buch zu schreiben?
Ja, das ist natürlich eine interessante Frage und eine Frage, die sich immer wieder stellt. Wie kommt man auf Ideen? In dem Fall war es eigentlich schon immer so ein Wunsch von mir, eine Geschichte mit verschiedenen Jugendlichen zu schreiben. Also jetzt nicht nur eine Hauptfigur zu haben, sondern mehrere Hauptfiguren zu haben, die gleichberechtigt sind. Und wie das so funktioniert zwischen ihnen, das hat mich einfach interessiert. Und irgendwie sind mir diese vier dann begegnet und zugeflogen. Also das kann man oft auch gar nicht so steuern. Die Ideen, die kommen halt, wie sie wollen oder eben auch manchmal nicht wollen.
Okay. Ja, unsere Veranstaltungszeit hier in der Lesebude ist leider beendet, aber Andreas Götz wird auch noch eine Zeit hier bleiben am Stand der Messebuchhandlung. Wo ist der Buchverkauf? Genau hinter dieser roten Wand, wo die Dame winkt, genau, gibt es die Bücher zu kaufen. Andreas Götz hat auch Autogrammkarten dabei, er signiert. Und wer natürlich von Ihnen auch noch eine Frage hat, die wird dann selbstverständlich auch beantwortet. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Bad Boys und Little Bitches und der zweite Band Kleine Sünden, erschienen bei Oetinger, gibt es einmal hier in der Messebuchhandlung, in vielen anderen Buchhandlungen und vielleicht auch schon in manchen Bibliotheken. Ich wünsche Ihnen noch einen tollen, interessanten, inspirierenden Tag auf der Leipziger Buchmesse. Viel Spaß und danke fürs Zuhören.
Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.